Linkes Gerede. Linkes Gerede.
Linkes Gerede.
Der Podcast. Linkes Gerede.
Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer Benjamin und mir gegenüber sitzt
der Holarius und er weiß gar nicht mehr, wieso das geht. Podcast, wann habe ich das letzte Mal einen Podcast gemacht? Oh Mann.
Ja. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal vor 3 Monaten oder so zusammengesetzt.
Ah, es ist schon ein paar Tage her auf jeden Fall.
Ja, und jetzt drehen sich Ostern. Ne, was haben wir heute für einen Feiertag?
Ja, heute ist der große Ostersonntag. Hochheilig.
Und die Verrückten fahren hier mit ihren Autos und Mopeds rum und stören jetzt unsere Aufnahme.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das bis aufs Mikrofon kommt.
Gut, ja, haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Was gibt's Neues? Was hast du zu bewerben?
Ich habe was verraten, also schon, ja. Ja, ich habe was zu bewerben. In der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Queer Welten gibt es eine Kurzgeschichte. Oh, ich bin stolz.
Ja, bin ich gespannt. Werde ich mir das nicht wiederholen?
Das ist eine der wenigen Sachen, die ich im letzten Jahr schriftstellerisch hinbekommen habe. Also ich glaube, im ganzen letzten Jahr habe ich ernsthaft nur 2 Kurzgeschichten zu Ende bekommen. Aber eine davon ist da halt angenommen worden. Queer Welten ist eine ganz tolle Zeitschrift für die Verbindung von Fantastik, Fantasy, aber auch anderen fantastischen, also Science-Fiction, Horror und Queerness, aber auch allen möglichen anderen Formen von Antidiskriminierung, Inhalt. So, ne? Von daher immer zu empfehlen. Unter anderem herausgegeben von Judith C. Vogt, sagt vielleicht was, Science-Fiction-Autorin. Und ja, kommt 2-mal im Jahr und es gibt immer so 3-4 Kurzgeschichten, 1-2 Artikel zu kulturellen Themen und momentan seit einiger Zeit auch jedes Mal eine Kürzestgeschichten Ausschreibung, also so 3-4 Seiten mit Geschichten in 100 Wörtern oder solchen Sachen.
Ja, ich hatte mir zuletzt von dir geholt, da war eine Kurzgeschichte ja in einer Anthologie, wo es um Tod und Liebe ging. Und das fand ich auch super spannend, kann ich auch nur empfehlen, werde ich auch verlinken. Guckt in die Beschreibung, da findet ihr einen Link zu der Anthologie und da ist eine sehr schöne Geschichte von Holger drin, die mich zuerst fertig gemacht hat, also auch so ein bisschen um Sexualität ging.
Oh mein Gott!
Und dann in einen sehr ungewohnten Zusammenhang für mich und dann aber auf einer wunderschönen Note endet.
Ja irgendwie schon, ne? Ja.
Kann ich wirklich, so, wo wir ja schon bei Selfless, Shameless, weiß ich nicht, wie jetzt Self-Plug, Shameless, schamlose Werbung sind. Ich habe heute meinen ersten Let's Play-Kanal gestartet. Auf YouTube. Nachtsitzung. Im Moment spiele ich da Elden Ring, krieg ordentlich aufs Maul und mit einer linken, losen Klappe.
Bist du etwa gar nicht gut da drin, oder was?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das Schlimme ist, es ist ja so ein Rollenspiel und dein Charakter levelt ja auch und normalerweise kann dein Charakter überleveln. So, und ich hänge im Anfängergebiet mit einem Midgame-Charakter und kriege nur auf die Fresse.
Okay, das klingt spannend.
So, und ich scheitere mich da wirklich vorwärts.
Ja, das ist ganz wichtig auch, dass man auch solche Spiele genießen kann, ohne dass man darin gut ist. Ich finde das auch wichtig. Man muss auch mal die Geschichte auch so erleben können, ohne dass man jetzt der totale Profi ist und überall durch.
Ja, denke ich. Und halt, die Idee ist ja, wir wissen ja, dass Nazis unglaublich viele Kanäle bespielen, was erstmal nichts, also tun so, als ob die Sachen nichts mit Politik zu tun hätten. Und dann aber doch natürlich immer wieder mal so eine politische Botschaft fallen lassen, aber ja, halt klar, dann von der Nazi-Seite. Und das ist jetzt einfach mal ein Versuch zu gucken, ob das nicht auch von der anderen Seite geht, dass man das erstmal ein bisschen linker hält.
Also hört da auch mal, schaut da auch mal rein.
Nachtsitz.
Verlinkt in den Shownotes.
Genau, wird natürlich auch verlinkt. Ich habe da keine Scham, ich kann das machen. Herr Holger tut sich da immer ein bisschen schwer, für seine eigenen Sachen Werbung zu machen.
Stimmt.
Und deswegen werde ich den Part übernehmen und seine Sachen werben. Ja, ich habe dich natürlich gefragt, jetzt nach 3 Monaten, ob wir uns mal wieder zusammensetzen können, weil mir auch so ein paar Sachen auf der Seele brennen. Und du selber hast vielleicht auch noch ein Thema mitgebracht.
Ja.
Und da machen wir heute also gemischte Themen. Und
ich beziehungsweise machen wahrscheinlich heute 2 Folgen. Die nächste Folge hört ihr dann ein paar Tage später.
Genau. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit was Leichtem an, was aber auch zu den Ostertagen gut passt. Und zwar die
Wiederauferstehung von Trump? Nein, bitte nicht.
Nein. Die Kirchen in Deutschland, das ist, glaube ich, so ein ökumenisches komisches Ding, bringen so ungefähr alle 10 Jahre, vielleicht alle 8 Jahre, eine Studie raus, wo so die Mitgliederentwicklung der Kirchen betrachtet wird. Und dann geht es natürlich auch immer darum, zu erörtern, welche Hindernisse es gibt, dass die Menschen Kirchenmitglied werden, beziehungsweise dass geguckt wird, warum werden immer weniger, gibt es immer weniger Kirchen. Ja. Und da gibt es den Podcast Ketzer Podcast, so nennt er sich. Die haben eine lange Folge, 1,5 Stunden, nur über die letzte Studie gemacht, die Anfang des Jahres irgendwie rausgekommen ist.
Ja.
Werde ich auch verlinken in den Shownotes. Auf jeden Fall spannend fand ich, dass das größte Hindernis für eine Kirchenmitgliedschaft anscheinend ein naturalistisches, wissenschaftliches Weltbild.
Hätte es gedacht.
Genau, wer hätte es gedacht. So spannend ist ja aber die Entwicklung. Wie war das noch bei der letzten Studie, bei der letzten Datenerhebung?
Mhm.
Und da heißt es, dass das naturalistisch-wissenschaftliche Weltbild zunimmt.
Mhm.
Wir ja aber als politische Beobachter können manchmal ja das Empfinden haben, die Spinner, die Schwurbler, die Verschwörungstheoretiker werden immer mehr.
Mhm.
Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Einmal die Leute, die wissenschaftlich kritisch denken, nehmen zu und die Schwurbler auch. Und jetzt ist so meine Theorie erstmal, die Schwurbler, die nehmen gar nicht zu, die werden eigentlich weniger, nur sie werden lauter durchs. Jetzt kommt deine.
Ja, also alles ist lauter geworden durchs Internet. Speziell alles, was vorher irgendwie so ein bisschen abseitig war, was vorher auch ein bisschen belächelt war. Vorher hat man irgendwie die Esotante und den Onkel, der irgendwie in seinen späten Jahren hoch fromm geworden ist und so weiter, hat man alles so belächelt und aber in Ruhe gelassen, beziehungsweise die haben einen in Ruhe gelassen. Und momentan werden da halt auch große Kämpfe geführt. Mehr meiner Meinung nach momentan gegen so esoterisch-homöopathische Geschichten und so, dass man da mal wirklich Aufklärungsarbeit macht, auch mal klar vor Anthroposophie warnt. Da gibt es ja auch den ein oder anderen Aktivisten, der da dankenswerterweise Arbeit gegen macht. Also was ist da allgemein das Problem, sowohl für in Bezug auf Kirchen, als auch in Bezug auf Esoterik, auf Anthroposophie oder wie es alles heißt, das Problem ist Irrationalität. Jede Religion ist in dem Moment, wo es einem sau wichtig wird und man da ganz fest dran glaubt, dass das die Sache ist, die das Leben beherrschen sollte, ab dem Zeitpunkt ist es eben, ja, da übernimmt halt etwas, was nicht mehr Vernunft ist. Wenn ich aus spirituellen Gründen oder sowas religiös bin und sage, ja, ich gehe alle paar Wochen mal in die Kirche, um die Atmosphäre mitzubekommen, um meinetwegen auch traditionell die Lieder zu singen oder sonst irgendwas, dann kann ich dann mit umgehen irgendwie und sage, ja, jeder kann das machen, wie er möchte und das ist auch völlig okay und wir haben Religionsfreiheit und das ist wichtig, dass wir das haben. Das ist alles gut. Aber in dem Moment, wo mir Leute sagen, ja, also an die Evolution glaube ich ja nicht. Oder ähnliche Geschichte. Kriege ich nicht nur innerlich irgendwie so, also so Wallungen und so, ja, weil ich halt so aus so einem naturwissenschaftlichen Weltbild komme. sondern ich denke mir so, das ist objektiv einfach falsch. Es ist einfach objektiv falsch. Es ist beweisbar falsch. Es ist einfach Unsinn. Und wenn man solch einen Unsinn glaubt, dann glaubt man halt auch anderen Unsinn. Und es ist kein Zufall, dass es sowohl, also speziell natürlich in Amerika, ein großes Problem mit evangelikalen Rechten und Faschisten gibt, als auch, dass es einen sehr stark christlichen Flügel in der AfD gibt. Ja, das ist der Flügel um Frau von Storch.
Mhm.
Ja, und das ist kein Zufall. Jetzt, viele würden jetzt sagen, ja, aber das Christentum und die AfD, das passt doch gar nicht zusammen. Und letztens hat ja noch die evangelische Kirche jemanden ausgeschlossen, einen Pastor entlassen, weil er für die AfD kandidierte. Ja?
Ja, jetzt nicht die evangelische, nicht die EKD, der große Dachverband der evangelischen Kirchen, sondern so ein kleines Unterding.
Ja, auf jeden Fall war es evangelisch-landeskirchlich. Und da, die haben einen Pastor rausgeworfen.
Ja, yeah, ich habe das.
Ich, so. Und ein Moment, in dem ich mir gedacht habe, oh, das ist interessant, weil so schlecht passt das ja doch nicht, eigentlich doch nicht zusammen. Ja. Gerade evangelische Pfarrer haben von der Kanzel gepredigt, dass die Gemeinden doch Hitler wählen sollten. Das hat es durchaus gegeben. Es gab natürlich auch Bonhoeffer und diesen Kreisen, aber es gab eben auch sehr radikal rechte Prediger in der evangelischen Kirche.
Es ist einfach, die Kirche ist nicht anders als die Polizei. Und so wie die Polizei ein Spiegel der Gesellschaft ist und da auch es genug Nazis gibt, ne, mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Nazis gibt, weil Uniform und Waffen.
Mhm.
Und so hast du dann halt bei der Kirche diese Autoritätsgeschichten und so und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Nazis anziehen und es gibt auch einfach Nazis nicht. Du hast da auch die Uniform.
Ja, nee. Ich glaube, das ist was anderes. Also ich glaube, das ist wirklich dieses verengte Weltbild. Evangelikale wählen einen bekennenden Sünder sozusagen wie Trump.
Ne, du hast aber gerade von Funktionären, Kirchenfunktionären gesprochen.
Ja.
Darauf war jetzt meine Aussage bezogen. Machtstrukturen ziehen Rechte einfach an und es wird auch unter den Kirchenfunktionären einfach einen gewissen Anteil an Nazis geben und der mag sogar noch ein bisschen höher sein als in der Durchschnittsbevölkerung, weil du da eine Machtstruktur hast, die einfach Rechte anzieht.
Ja, sehe ich in der heutigen evangelischen Landeskirche heute nicht mehr ganz so sehr. In der katholischen Kirche, auch durch Zölibat und so weiter und so weiter und so weiter, da ist sowieso alles ziemlich verkorkst. Da würde ich eher sowas befürchten. Ich sehe heute hier in Deutschland die Hauptgefahr bei Evangelikalen, also bei den harten Freikirchen. Aber ich weiß halt unter anderem heutzutage arbeite, im Homburger Ländchen, unten im Süden von unserem schönen Oberbergischen Kreis, da gab es halt zu Zeiten, wo die NSDAP landesweit irgendwo bei unter 10% stand, schon über 30% für die Nazis in den Landgemeinden.
Mhm.
Und das hing direkt mit der pietistischen Ausrichtung der Kirche zusammen. Und das hat mit Autorität zu tun, das hat damit zu tun, dass man konservativ rücksichtsgewandt ist. Harte Religion ist eigentlich immer, also so fundamentale Religion ist immer damit verbunden, dass man auch frauenfeindlich ist, dass man queerfeindlich ist und so weiter und so weiter. Und das findest du ja bei den Nazis auch immer. Das ist immer ganz praktisch. Das ist so, da ist man schon sehr nah beieinander. Ja.
Also für mich ist es das Gleiche. Da gibt es so viele Überschneidungen, dass die Kreise für mich komplett übereinander liegen. Und die, da wo man sich nicht überschneidet, sind Ausnahmen.
Ja.
Also das ist mein Gefühl, ne?
Also ich bin mir relativ sicher, dass Religion gerade sehr, sehr intensive Religion, eine Einstiegsdroge in Sachen Faschismus.
Ja, also das hast du auch gerade gesagt in deinem Einstieg, ne? Homöopathie kann so ein Einstieg sein in Schwurblertum, Religion kann so ein Einstieg sein in Schwurblertum. Und
in dem Moment, wo ich an Sachen einfach glauben muss, sonst funktioniert es nicht. Ja, das ist dann schon so, ja.
Okay. Ich lerne ja da auch in der Religion Mechaniken, die Welt zu betrachten. Dass mir zwar das Wissen, die Wissenschaft sagt mir, hör mal zu, das ist ein großer Quatsch, das widerspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen und du musst es dann trotzdem irgendwie glauben. Und das geht ja ein bisschen über den Glauben hinaus. Ne? So kein Mensch würde offensichtlich unlogischen Quatsch machen. Du hast ja immer egal bei allem, was du machst, immer intern in dir selbst drin kannst du dir das logisch erklären. So, und wenn du dann etwas glauben musst, was der Wissenschaft widerspricht, dann hast du einen logischen Weg in dir, dass du zu diesem Ergebnis kommt. So, und das ist ja ein Mechanismus, wenn man den einmal gelernt hat, dann kann man jeden Unfug.
Dann hast du einen Gedankenweg, um Vernunft auszuschalten.
Genau.
Ja.
Genau. Da war in der Studie aber noch ein zweiter Punkt, den ich auch sehr spannend finde und den ich auch als Linker sehr, sehr spannend finde. Und zwar, wenn man nur die Kirchenmitglieder betrachtet, von den 100% der Kirchenmitglieder glauben 30% nicht mehr an Gott. Also die geben selber an, die sind Atheisten, aber die sind Kirchenmitglieder.
Ja.
Und zwar sagen die dann, ja, das ganze Dogma, das ganze Glaubensfundament, das ist mir vollkommen egal. Ich glaube an die Caritas-Lüge. Also dass die Kirchen so viel Gutes tun und ohne die Kirchen hätte man keinen, würde der Sozialstaat zusammenbrechen.
Ja.
Und da kam mir sofort so eine Parallele dazu, dass ich zwar immer wieder Menschen begegne, die jetzt sich selber nicht als Linke empfinden, trotzdem sagen, ja, der Kapitalismus, der ist schon irgendwie, ich glaube gar nicht mehr an das Fundament, aber ich mache das Spielchen Kapitalismus noch mit, weil ich an die Lüge glaube, dass der Kapitalismus uns der alleinige Grund ist, dass wir diesen ganzen Fortschritt haben. So, und doch bei beiden ist doch das Problem, dass es einfach keine alternative Geschichtserzählung dazu gibt. In der Kirche ist die Geschichtserzählung, wir brauchen die Kirchen für den ganzen sozialen Klimbim. Und beim Kapitalismus ist ja die Geschichte, wir brauchen den Kapitalismus für den ganzen Fortschritt. So, und Elon Musk beweist drauf geschissen, das ist eine Lüge des Kapitalismus. Und da frage ich mich, Sprich, haben wir Linken einfach keine vernünftigen Geschichten im Angebot?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, wir haben da auf jeden Fall Probleme. Ich glaube auch, es wäre wichtig, und das gebe ich auch gerne an jeden weiter, der auch, wie ich, Geschichten schreibt und so, und wie du ja inzwischen auch hin und wieder Geschichten schreibst,
ja.
Dass das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache ist, dass man Gegenrealitäten schafft, dass man Gegennarrative schafft. Also Geschichten davon, wie wir ohne Kapitalismus besser werden. Geschichten davon, wie wir ohne Religion auskommen und besser werden. Ich habe mit meinem bevorzugten, also mein bevorzugter Lesebereich ist immer die Fantastik gewesen. Und ich liebe die Fantasy allgemein. Und die Fantasy ist so rückwärtsgewandt an vielen Sachen. Das ist, ich manchmal denke so, warum zieht mich das immer wieder an? Das ist eigentlich schrecklich. Denn in der Fantasy geht es immer wieder zurück in eine Art Feudalismus. Mhm. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall demokratisch. Und in ganz vielen Bereichen der Fantasy gibt es auch Götter. Und Götter sind super wichtig. Und vor allen Dingen, sie wirken.
Sie werden halt real.
Ja, also sie werden, teilweise werden sie real. Aber teilweise gibt es eben auch Wunder und solche Dinge. Ja, es gibt ja kaum ein Fantasy-System ohne Magie. Das ist auch völlig okay. Aber es gibt halt auch viele Fantasy-Welten, in denen in denen dann Religion sozusagen wahr wird. Und das ist sicherlich auf der einen Seite, weil es ein Traum davon gibt, dass das wirklich so sein könnte und man das ja auch irgendwie gerne hätte, dass Wunder gibt und dass es irgendwie was helfen würde, dass man irgendwie das Leben führt und solche Sachen. Und ansonsten ist es halt so ein immer wieder so rückschrittige Geschichte. Und genau daher finde ich das spannend, dass es jetzt auch Bewegungen gibt wie progressive Fantasy, also progressive Fantastik, dass man sagt, okay, wir erzählen andere Geschichten, wir erzählen die Geschichten anders. Und das, finde ich, ist ein Ding, was wir ausbauen müssen, was wir mehr machen müssen. Ich möchte auch darauf hinweisen, sozusagen, es gab in den 60er und 70er Jahren, gerade so aus der Hippie-Bewegung auch heraus, eine große Welle von Science-Fiction. Nicht Star Wars Science-Fiction mit Raumschiffen, die mit Laserstrahlen aufeinander schießen und solchen Geschichten, sondern teilweise utopisch, teilweise auch dystopische Geschichten, die unsere direkte Zukunft betrafen, aber eben auch ganz viele Geschichten, die sich darum kümmerten, ja, wie ist denn das? Wie können die Menschen denn sozusagen, die in der ganzen Galaxis auftauchen, was passiert denn, wenn wir andere Leute, wenn wir Aliens begegnen?
Die wollen mit uns nichts zu tun haben, sag ich dir.
Ja, wahrscheinlich. Und man hat darüber auch ganz häufig dann neue oder andere Dinge sich gedacht und überlegt. Zum Beispiel, wir reden heute so, als ob das was Neues wäre, über Transidentitäten und solche Dinge. Auf der einen Seite, ja, es ist neu, dass in den letzten 10, 15 Jahren es so gekommen ist, dass die Begriffe, da es auf einmal mehr Begriffe dafür gibt und man da eher drüber reden kann und es nicht mehr so schlimm konnotiert ist und so weiter. Und das ist, finde ich, super spannend und super wichtig. Ja, ich erzähle immer in meiner eigenen Abiturstufe, war niemand geoutet. Also es hat sich noch niemals jemand als in irgendeiner Weise queer geoutet. Ein paar Jahre später war das dann anders und hatten wir zumindest ein paar Leute, die sich dann als bi oder schwul geoutet hatten. Aber wenn man immer davon ausgeht, das sind ungefähr 10%, war das schon hart. Heute hast du teilweise in den Mittelstufen schon Leute, die sagen, ja, ich bin pansexuell oder ich bin trans oder was auch immer. Und da offen mit umgehen. Mhm. Und das kommt dadurch, dass wir jetzt Worte dafür finden. Aber worauf ich eigentlich ich mache einen großen Schleife mal wieder. Wenn du diese Science-Fiction der 70er Jahre liest, findest du genau solche Geschichten. Ja? Da findest du bei Ian Banks eine fortgeschrittene menschliche Kultur, die das Geschlecht wechselt. Dass man einfach sagt so, ja, wir leben 200 Jahre oder mehr und zwischendurch wechselt man einfach mal das Geschlecht, weil jeder sollte mal ausprobieren, wie es ist, ein Kind zu gebären oder jeder sollte, weißt du, so halt. Oder, also, nee, es gibt nicht nur bei Ian Banks, sondern auch bei verschiedenen anderen Autoren dieser Zeit, gibt es eine ganze Menge Queerness und Ausprobieren und Vorstellungen von verschiedener Geschlechtlichkeit und so weiter. Und ich glaube, dass solche Romane auch dazu geführt haben, dass wir heute über sowas reden können. Natürlich mit einer langen Verzögerung, weil es immer alles eine lange Verzögerung braucht. Aber ich suche halt heute diese Autoren, die oder Autorinnen, die ja wieder so Dinge ausprobieren und ans dem, was man nicht sagen kann, einen Ausdruck geben.
Ja, das habe ich lang geredet, Entschuldigung. Nee, das ist ja schon richtig so. Also einmal, wo du gerade sagst, mit dem die Autoren, die in den 60er Jahren schon Geschichten geschrieben haben, mit, dass man das Geschlecht wechseln kann, das hast du vollkommen recht. Scheint jetzt neu, ist aber uralt. Ein so ein Beispiel ist die Netflix-Serie Altered Carbon, wo es darum geht, dass der komplette menschliche Verstand auf so einen Chip im Nacken geladen werden kann. Und die Reichen können sich dann mehrere Körper leisten. Und die Reichen wechseln dann auch natürlich mal das Geschlecht, weil wir können es halt und andere können es nicht, wir machen das. Und das Spannende bei dieser Serie ist, dass das halt ja halb nur thematisiert. Das ist einfach dann nichts Besonderes. Das passiert da einfach. Aber das ist die einzige Serie, wo mir das so einfällt. Und das ist so beiläufig, dass das auch für mich vollkommen normal gewesen ist. Ja, das macht man einfach. Wenn du reich bist und die Möglichkeit hast, machst du das einfach. Ja. Und jetzt, wo du es thematisierst, fällt mir auf, ja nee, so normal ist es ja eigentlich gar nicht. Wir leben heute also Nazis würden mit Fackeln und Missgabeln über die Straße rennen, wenn so ein Buch ein Kassenschlager werden.
Ja.
Und da hast du recht, das ist schade. Da brauchen wir auch einen neuen Blick in fantastischen Geschichten.
Ja.
Naja, was ich mir dachte anfangs, und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich diesen Let's Play, diesen Kanal da mache, Nachtsitzung, weil wir einfach eine Gegenöffentlichkeit brauchen. So Linke machen das nicht. Ich glaube, die verstecken sich oft in ihrem Elfenbeinturm. Das ist dann auch zu anstrengend, sich mit denen auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann bleibt man so in seiner eigenen Blase. Und das ist ja auch okay. Man muss ja nicht auf die Straße rennen und dann mit jedem Nazi sich streiten. Aber man muss zumindest irgendwie so da fehlt dieses Sendungsbewusstsein.
Mhm. Ja.
So, ich kenne wenig Linke, die ein starkes Sendungsbewusstsein haben. Es gibt die natürlich, ohne Frage.
Ja.
Ne? Und aber alle kennen dann diese ein, zwei Beispiele, die einfach so in die Welt hinaus senden. Und dann,
ich meine, wofür machen wir den Podcast, nicht wahr?
Ja, genau. Und dann vereinnahmt man ja auch gerne mal Leute, wo man es gar nicht so genau weiß, ist jetzt Rezo ein Linker oder nicht, aber der wird dann für sich so vereinnahmt, weil der mal zerstört die CDU-Videos gemacht hat.
Mhm.
Und das ist dann schwierig. Da muss einfach mehr Sendungsbewusstsein her und da braucht es viel mehr Produktion. Und die müssen auch gar nicht so ein hohes Niveau haben. Ich glaube, Elfenbeinturm links gibt's genug. So, wir brauchen mal Bodensatz links.
Ja, wobei es glücklicherweise ein paar YouTuber gibt, die, ja, so wie Rezo, eine gewisse Stabilität haben, sag ich mal.
Ja.
Also der ehemalige Mitarbeiter von Rezo hat letztens ein längeres AfD-Zerstörungsvideo gemacht.
Irgendwie Tim Jacken?
Genau, TJ.
Ja.
Ja. Der war vorher der redaktionelle Mitarbeiter und Cutter von Rezo. Und ich weiß nicht, ob der Stay was sagt.
Vom Namen her, und ich habe auch schon mal ein, zwei Videos gesehen, aber...
Ist auch ein linker YouTuber. Der macht zum Beispiel jeden Tag Meinungsmache, eine kleine Medienschau. Was ist denn gerade in den Nachrichten? Und liest einfach nur Nachrichtensachen vor und sagt da was zu. Wo ich mir auch denke, so geil eigentlich, so von der Grundidee her. Er könnte hier und da einfach mal ein bisschen tiefer in die Sache gehen, aber dass es sowas gibt, großartig, gute Idee.
Ja, ich probiere mich ja auch gerade aus, eine Produktion, die musst du ja auch erleben, Nano Radio Left O.
Ja.
Das ist jetzt, liebe Zuhörerinnen, das ist 5 bis 8 Minuten, auch ein Podcast, aber über WhatsApp ausgespielt. Und ich probiere mich da aus, weil da ist halt einfach nicht, da steckt nicht so viel Recherche hinter, wie wenn wir uns jetzt hier zusammensetzen, auch wenn man das Gefühl hat, wir sitzen hier und labern nur. Trotzdem beschäftigen wir uns dann mit den Themen vorher. Das merkt man auch gleich bei deinem Thema, wo du sogar ein ganzes Buch zugelesen hast. Und Nano Radio Left O ist halt, ja, bisschen populistisch, frech, dumm, dreist, ganz anderes Niveau ein. Und aber sowas muss es, denke ich, auch geben. Da muss man auch einfach mal Mut haben, Fehler zu machen.
Ja, ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir haben. Wir haben, wir Linken müssen immer differenziert sein und wir müssen immer uns alle Seiten anschauen, müssen alles auch immer gute Quellen haben, wenn es irgend geht und so weiter. Und die Gegenseite, die kommt einfach, die labert einfach vor sich hin, die denkt sich Dinge aus, die erfindet Quellen, die oder die Quelle ist RT Deutsch oder sonst.
Also eine erfundene Quelle, ja.
Ja, und ja, also wir haben es immer quasi schwerer. Ich habe das schon vor ewigen Zeiten, habe ich mal einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, wie scheiße schwer es manchmal ist, links zu sein, weil wir eben nicht einfach sagen können, es gefällt mir nicht, als scheiße, sondern das irgendwie begründen müssen, dass wir da immer irgendwie, wir haben immer die Arbeit dabei. Und wir müssen immer vorsichtig sein, weil wir völlig zu Recht teilweise auch von unseren eigenen Leuten immer aufs Maul kriegen, weil wir irgendwie wieder nicht differenziert genug waren. Und das kannst du so einfach nicht sagen. Und du hast an der Stelle recht, aber das kann man auch anders sehen. Darüber muss man das diskutieren. Und über das ganze Diskutieren kommen wir dann wieder zum Nick.
Da legt man sich aber selber Ketten an. So, ich habe ja in Nanoradio Left O eine Folge über das Overton Window gemacht. Und das war natürlich nicht die geilste Folge, ist mir vollkommen klar.
Über das was mal?
Über das Overton-Fenster. Die Verschiebung unseres normalen Blickwinkels. Weißt du, wenn Rechte immer weiter rechte Themen diskutieren, rutscht unsere Normalität immer weiter nach rechts, ob wir es wollen oder nicht.
Ja.
Einfach nur, weil die Themen immer wieder im News-Cycle drin sind, weil immer wieder drüber gesprochen wird.
Ja.
Und linke Themen werden immer komischer. So, und das, was die Rechten ja gemacht haben, ist, die hauen irgendwelche rechten Parolen raus. Alles empört sich, darüber wird diskutiert. Und Linke tun sich dann immer schwer, auch mal eine linke Parole rauszuholen, dass sich das Fenster wieder ein bisschen nach links verschieben kann. So, und ich habe die Faxen dicke davon, ich hau jetzt einfach meinen linken Kram raus und dann sollen sie halt auf mir einkloppen. Auch das ist ja wieder News-Cycle generieren und das Overton-Fenster ein bisschen verschieben.
Wenn es irgendwie funktioniert, ja. Das wäre schön.
So, und im Moment ist halt dieses Nanoradio Left O noch in so einer geschlossenen Gruppe. Wenn ihr den Holger kennt auf Twitter, schreibt ihn an. Ich nehme euch in die Gruppe auf. Mich kennt ja keine Sau. Das ist überhaupt kein Problem. Im Moment ist eine geschlossene Gruppe. Ich teste das noch und irgendwann, jetzt weiß ich nicht, im Sommer muss ich gucken, wie ich das mache, mit in die Öffentlichkeit gehen. Aber im Moment habe ich das Problem, ich benutze halt, es simuliert halt Radio. Ich spiele mit dem Format Radio, obwohl es keins ist.
Ja.
Und ich habe halt lizenzierte Musik drin. So, deswegen kann ich es nicht öffentlich machen. Noch nicht. Ich brauche halt eine Quelle, wo ich lizenzfreie Musik herkriege.
Ja.
So. Aber dann geht das in die Öffentlichkeit, dann kriege ich halt aufs Maul, dann spiele ich halt Elden Ring in echt. So. Seid ihr meine Endgegner und haut mich einmal am Tag um.
Ach, ja, ja.
Aber so was brauchen wir einfach. Wir brauchen einfach mehr Geschichten. Wir brauchen mehr Haltung noch nicht mal. Haltung habt ihr ja alle, das weiß ich. Aber irgendwie findet die kommt, man, ja. Ihr braucht eine Haltung, die strahlt, die in die Öffentlichkeit hineinstrahlt.
Das Problem ist, dass die eine Sache ist, Haltung zu haben und so. Und die andere Sache ist, immer wieder dafür aufs Maul zu bekommen. Die andere Sache ist, offen zu sein. Jedes Mal, wenn du offen eine politische Meinung raushaust, die irgendwie vielleicht nicht so ganz populär ist, dann machst du dich halt auch angreifbar. Dann wird es auch wieder schmerzhaft. Ja? Natürlich noch viel weniger für uns als für andere Leute. Ich bewundere zum Beispiel Aphelia, also Marina Weißband,
ja.
Die als, also erstens als Frau, zweitens als Jüdin, als jüdische Einwanderin in Deutschland quasi, also ist ja irgendwie noch in Russland geboren und als Kontingentflüchtling hier hingekommen, dann auch noch als chronisch Kranke, sich immer wieder zu Wort meldet. Immer wieder und immer wieder. Und man weiß doch ganz genau, was dabei passiert. Sie hat ständig irgendwelche Todesdrohungen oder irgendwelche Beleidigungen und sonst irgendwas. Viel mehr, als wir jemals bekämen.
Ja.
Ja, weil wir sind weiße Cis-Dudes, die, ja, wobei so Cis bin ich nicht, aber es ist egal, die da keine großen Probleme fürchten müssen.
Also ich verstehe das, wenn man Anfeindung befürchtet und dann sagt, da habe ich keinen Bock drauf, mein vollstes Verständnis zu 100%.
Ja.
Nur dadurch kommt ja auch ein Problem zustande, dass wenn es einfach nur wenige linksgerichtete Menschen gibt, die in die Öffentlichkeit gehen, dass sich natürlich von den ganzen Schwurbler-Spackos alle auf die paar Hanseln stürzen.
Ja, natürlich.
Und die fertig machen. So, und wenn wir jetzt eine größere Angriffsfläche liefern, dann müssen die sich irgendwann auch, also das verläuft sich dann, versendet sich.
Deswegen fand ich es auch sehr schön, dass es jetzt wenigstens mal diese großen Demonstrationen gab gegen Recht. Weil ich sehr lustig fand, dass es gewisse CDU-Politiker gab, die gesagt haben, also ich kriege jetzt hier gesagt von meinen, mir sagen Parteimitglieder, die greifen ja auch uns an. Verstehe ich gar nicht. So, ach echt?
Ich fand das so geil. Ich guck durch meinen Blue Sky Timeline und quasi jeder zweite Beitrag war, und die CDU ist mitgemeint. So, und dann hast du was retweetet, nee, sagt mir nicht, reskeetet.
Ja, ja, irgendwie sowas. Ja.
Und der Beitrag lautete dann von irgendeinem CDU-Typen, ich glaube, die meinen uns mit. Und ja. Der Kontrast war einfach so, ich habe mich schlapp gelacht.
Ja, das war so schön. Also, ach echt? Meinst du? Ja, natürlich meinen wir euch mit.
Und das war ja bei uns jetzt auch gar nicht ohne hier im Oberbergischen Kreis, weil wir ja zwei Teilnehmerinnen von der CDU waren ja bei uns aus dem Oberbergischen Kreis. Also für diesen
Potsdam-Treffen.
Ja. Oder
genau, ja.
Potsdam-Treffen.
Ja.
Ja, die kamen aus dem Oberbergischen Kreis und da gab es auch Demonstrationen zu bei uns im Oberbergischen Kreis gegen. Ja. Demonstration gegen diese Veranstaltung.
Und das waren beides CDU-Politikerinnen, wohl gemerkt,
nicht AfD. Genau, die waren beide CDU-Politikerinnen. Und da waren halt bei den Demonstrationen auch Leute von der CDU. Sehr wenige. Mhm. Aber das fand ich dann auch schon, da wurde eine Haltung gezeigt, die mich dann auch beeindruckt hat, wenn man auf eine linke Demonstration gegen die Potsdam-Teilnehmer der CDU geht und selber CDU-Mitglied ist.
Ja, ja. Ja, ich habe mich ja auch mal aus dem Fenster gelehnt und mal unserem Bundestagsabgeordneten geschrieben, der leider von der CDU ist, und habe ihn gebeten, freundlich und auch mit ein bisschen persönlichen Background quasi, dass er sich mit einem seiner CDU Kollegen für das Verbot der AfD stark machen soll. Mhm. Und habe leider dann nur die klassische Antwort bekommen, ja, wir müssen politisch mit denen auseinandersetzen. Was die CDU nicht macht, die setzt sich nicht politisch mit der AfD aus, sie redet ihnen nach dem Mund. Ja, das ist sehr schade.
Hast du eine Antwort gekriegt?
Ja.
Von einem Mitarbeiter oder von ihm selbst? Das kannst du wahrscheinlich nicht identifizieren.
Kannst du so nicht sagen. Okay. Also offiziell von ihm, aber ja, es waren halt Textbausteine letztlich.
Okay, weil ich fand das hier ganz spannend. Hier im Dorf hat irgendjemand wegen einem Problem hier im Dorf den Bürgermeister geschrieben und du hast halt original mitgekriegt auf der Antwort. Der Bürgermeister hatte quasi Blankozettel, wo einfach nur ein Stempel war. Also keine handgeschriebene Unterschrift, ja, sondern ein Stempel. Und die Mitarbeiter haben dann da eine Antwort drauf geschrieben. So, das ist natürlich auch, also das war so offensichtlich.
Dass ja, in diesem Fall war es ja auch per Mail alles und ja, auf jeden Fall habe ich halt, ja, ich habe eine Antwort bekommen und die war natürlich vermutlich von einem Mitarbeiter und deutlich weniger persönlich als das. Weil ich habe halt auch gesagt, ja, ich komme aus der Stadt hier im Oberbergischen Kreis, die in ganz NRW die größte Ausländerdichte hatte in meiner Kindheit. Und ich bin mit Menschen, meine Klassenkameraden hießen Ayhan, Janan und Elif. Und ich möchte nicht, dass diese Menschen, die genau wie ich hier geboren sind und hier aufgewachsen sind, dass die deportiert werden oder dass sie überhaupt in irgendeine Gefahr da geraten. Und ich finde es dann ein bisschen traurig, dass dann eben auch so gar keine ernsthafte Antwort, keine Antwort, die sich damit auseinandersetzt. Das ist dann immer so, zumal ich kenne den ja auch, nur flüchtig, aber der kennt mich auch. Der kennt auch meinen.
Kennt wahrscheinlich auch seine Position.
Ich habe auch ganz klar gesagt, dass, ne, wo ich politisch stehe und habe auch daran erinnert, dass er meinen Namen kennt, weil ich früher für die Linke gearbeitet habe. Und ja, das,
guck mal, dann
ist immer so ein bisschen schade.
Lass uns doch noch mal kurz über die Europawahl sprechen.
Oh ja, die gibt's ja dieses Jahr auch.
Und dann können wir hier nämlich in einer Viertelstunde die Bude zumachen und ihr könnt dann mal pünktlich einen Monat später oder drei Wochen später eine weitere Folge hören.
Hm. Europawahl. Als bekennt gerne Wahlhelfer kann ich nur jedem empfehlen. Macht doch mal selber auch, geht doch mal zu eurer Gemeinde und sagt oder Stadt und fragt, ob die noch Wahlhelfer brauchen. Die brauchen nämlich immer Wahlhelfer, speziell zur Europawahl. Das ist ein guter Punkt, um mal reinzuschnuppern. Es ist aber auch immer ein bisschen langweilig, weil dann kommen die Leute. Ist aber auch einfacher zu zählen.
Es gibt eine Aufwandsentschädigung, muss man dazu sagen.
Ja.
Meistens.
Ja, also wenn ihr zu den Menschen gehört, die ein paar Euro auch gebrauchen können, man kriegt dafür auch ein paar Euro.
Ah,
also so um die 30 Euro.
Ja, ich hätte mal gehört, dass in Köln gibt es ein bisschen mehr.
Das können die Gemeinden selber staffeln und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie nötig sie Wahlhelfer brauchen.
Ja.
Oft im städtischen Zusammenhang mehr als im ländlichen.
Ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, da bei uns ja immer sonntags gewählt wird und die Wahlhelfer dann halt auch sonntags gebraucht werden, ist für die allermeisten Menschen, nein, für viele Menschen in Deutschland ist es ja kein Arbeitstag. dass genau. man da nochmal, wenn man 1-2 Euro extra braucht, sich so ein kleines Trinkgeld dazu verdienen kann.
Ja.
Dazu ist es einfach super spannend, auch mal Wahlhelfer selber zu sein und die ganzen
Prozesse. Ja, und es ist auch schlicht und einfach eine Unterstützung der Demokratie.
Genau.
Es ist wichtig, dass wir auch aus einem linken Zusammenhang wieder heraus, es ist auch wichtig, dass da eben nicht nur irgendwelche Anzugträger von der FDP und CDU sitzen, sondern auch welche von uns.
Vor allen Dingen hat man auch wieder handfeste Argumente in der Hand, wenn mal wieder von Wahlbetrug gesprochen wird, ja. dass man selber den Prozess erlebt hat, wie das abläuft
ja.
und dann auch aus erster Hand berichten kann, wie so eine Wahl abläuft und wie da kontrolliert wird und wie ausgezählt genau. wird, dass da eben nicht Schmu betrieben wird.
Und dass du auch gerne mal einen Stapel 5-mal nachzählst, wenn da irgendwas nicht stimmt.
So, wir sind hier nicht in Russland, so. Bei uns läuft das noch, außer man ist in Berlin, da kann das schon mal Probleme geben.
Ja, was da passiert ist, war ein absoluter Unglücksfall und hätte nie passieren dürfen.
So, aber Berlin ist halt nicht die Regel bei uns. Bei uns ja. läuft das noch gut ab.
Die Regel ist eigentlich, dass das ein leicht langweiliger bürokratischer Akt ist, der eine gewisse Genauigkeit erfordert. Und so langweilig das alles klingt, diese Langeweile ist ein Garant dafür, dass es funktioniert.
Ja.
Das ist fair und okay. So, aber du wolltest über was anderes reden bei der Europawahl, sicherlich als über Wahlhelfer.
Nein, aber ich finde das wichtig. Ich finde das sehr gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Ich kapere die Ideen.
Weil ich jetzt spätestens zur Bundestagswahl mich auch als Wahlhelfer beteiligen möchte und ich das halt noch machen muss. Ich mich da halt noch quasi bewerben muss. Also bei uns ist es ja mehr eine Anmeldung als eine Bewerbung, weil es einfach nicht genug Leute gibt, die es machen wollen.
Es ist eigentlich immer so.
Man darf halt nicht in dem Wahlkreis mit auszählen, wo man selber wählen darf. Das muss man auch sagen. Das heißt, man fährt in den Nachbarn.
Nein, das stimmt.
Irgendjemand hat mir erzählt.
Ja, nur wenn du selber gewählt wirst.
Ja, da muss ich nochmal. Ja, ich glaube dir, aber da muss ich nochmal jemanden auf die Finger klopfen, dass ich falsch informiert wurde.
Ja, also ich habe sehr viel häufiger da gesessen, wo ich selber gewählt habe, als woanders.
Okay, weil nämlich sich mir die Frage gestellt hat, welche der Nachbarortschaften nehme ich denn dann, wo komme ich am besten sonntags mit dem Bus hin?
Ja. Ja, das ist blöd dann.
Wenn ich das hier, das sind ja hier 100 Meter entfernt von diesem Fenster, wenn ich das hier machen kann, dann ist das überhaupt gar kein.
Ja.
Nee, eigentlich ging es mir auch gar nicht nur um die Europawahl, mir ging es um die Wahlen insgesamt. Und ich hatte da noch ein Thema auf dem Herzen, was dann vielleicht aber doch in der Prioritätenliste, gerade weil wir jetzt schon so lange aufnehmen, nach hinten gewandert ist. Aber trotzdem, dass wir mal kurz unsere Erwartungen schildern können, was wir erwarten von den Wahlen. Noch nicht, mir geht es gar nicht um das Ergebnis, sondern insgesamt, wie wird die Zeit für uns sein, weil ich nämlich vermute, dass jetzt, wo dieses Jahr Europawahl ist, plus 3 Landtagswahlen, unter anderem eine in Thüringen, gehe ich davon aus, dass es einfach katastrophale Zeiten werden, weil wir uns ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr nur Nazi-Scheiße anhören werden. Das wird so eine spalterische, so eine gespaltene Zeit und ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf. Ich habe Silvester, dachte ich mir, wird so ein richtiges Kackjahr werden.
Also so pessimistisch bin ich natürlich nie, weil ich ja überhaupt nicht pessimistisch bin. Also meine Natur ist nicht pessimistisch. Wobei unsere Podcasts häufig auf einer pessimistischen Note landen irgendwann, weil die Welt halt momentan so ist, wie sie ist.
Ja.
Einerseits habe ich halt auch die Demonstrationen der letzten Jahre, der letzten Monate im Hinterkopf. Einerseits habe ich auch die Tatsache, dass diese Demonstrationen der AfD schon ein paar Prozentpunkte gekostet haben im Hinterkopf. Und das macht mich auch ein bisschen optimistisch. Ein bisschen.
Und dann kommt Friedrich Merz.
Natürlich kommt dann auch Friedrich Merz. Und natürlich kommt dann auch die Frage, wie nah ist die CDU schon an der AfD? Sehr nah. Also speziell gerade in den Bundesländern, in denen da gewählt wird, so wie Thüringen. Man muss einfach sich klar machen, dass es da keine Brandmauer mehr gibt, dass jegliches Gerede von wir arbeiten nicht zusammen und so weiter über den Haufen geworfen ist. Und dass, wenn wir darüber reden, dass wir eine demokratische Mehrheit möglichst irgendwie erreichen müssen, gewisse Landesverbände der CDU da einfach nicht mehr zugehören. Und auch der Bundesvorsitzende der CDU und der Generalsekretär.
Oh Gott. Ich wollte schon sagen, Carsten Lindemann.
Also andere Bundesländer und wichtige Menschen, so wie die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein oder von NRW, sehe ich deutlich mehr irgendwo im demokratischen Bereich. Ich mag deren Politik immer noch nicht. Es sind immer noch konservative Deppen, die mit denen ich nichts zu tun haben will. Aber ich halte sie für Demokraten und ich halte sie für eine ganz andere Geschichte. Aber Merz ist kein Demokrat. Merz ist genauso antidemokratisch wie die AfD.
Ja, Merz ist machtgeil. Er ist ein Machiavellist in meinen Augen.
Der möchte so ein Mini-Trump sein. Und ich glaube, selbst dafür hat er nicht genug Format, aber das ist halt...
Das ist aber schon, die härteste Beleidigung, die ich jemals gehört habe. Du bist selbst zu doof, um Trump zu sein.
Trump hat gewisse Qualitäten. Er ist unterhaltsam. Er weiß auch, wie er ein Publikum bewegt. Inzwischen wird er langsam dement und das ist so vielleicht der kleine Vorteil, den wir jetzt haben. Aber er ist auf eine unangenehme, teilweise widerliche Weise unterhaltsam. Und das ist Merz nicht.
Das wird auf jeden Fall Folgentitel. Zu doof und Trump. Das ist doch Clickbait vom Allerfeinsten.
Ja, das ist Clickbait. Das ist stimmt. Da hast du recht. Mach's bitte nicht.
Doch, wir brauchen das. Ein bisschen Link. Haben wir lang und breit darüber gesprochen, dass wir sowas brauchen.
Ja.
So, ich habe es oft beschworen, auch schon in diesem Podcast, dass wir schon vor 2, 3, 4 Jahren, dass wir eine Koalition von CDU und AfD sehen werden. Und die ganze Zeit hast du gesagt, noch nicht. Und du hattest immer recht. Werden wir dieses Mal eine Koalition von AfD und CDU sehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe natürlich wie immer nicht. Wir müssen uns klar darüber werden, dass in dem Moment, wo es wo irgendjemand aus der AfD in irgendeiner Regierungsposition ist, in irgendeinem Ministerium sitzt oder wo auch, in dem Moment wird er anfangen, die demokratischen Strukturen auszuhöhlen.
Ja.
Ich befürchte eher eine Minderheitenregierung der CDU, die sich von der AfD tolerieren lässt, dass man sich noch nicht offen verbindet, aber sagt, okay, wir machen jetzt mal hier so eine Geschichte. Wir regieren und die AfD regiert ja gar nicht mit. Aber wenn wir Gesetze machen, dann stimmt die AfD halt zu.
Ist das nicht auch schon der Anfang vom Untergang? Ist das nicht der gleiche?
Ja, und dann wird man sagen, ja, aber das haben die Linken doch genauso gemacht. Die SPD hat ja auch sich als Minderheitsregierung von den Linken, von der PDS damals, tolerieren lassen und so. Hat es ja alles schon gegeben.
Jetzt sagen die so wie...
Ja. Und dann kommt eben dieses kleine Problem mit, ja, und links und rechts kannst du eben nicht auf eine Stufe stellen, sonst bist du ein Idiot. So ist es halt auch. Entschuldigung für das Ableistische.
Ja. Gut, was Rechte machen, wenn sie es schaffen, Regierungen mitzuprägen, jetzt mal unabhängig davon, ob sie selber eine Regierung sind oder nicht. Die Spielchen kennen wir ja, ne? Zuerst Justizreform. Und auch das haben sie ja schon in Thüringen zumindest der Bernd Höcke angekündigt, was man da für Pläne hat. Ganz, ganz übel. Ich weiß, also ich will es diesmal nicht nochmal ausrufen, dass AfD und CDU eine Koalition eingehen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das Szenario vorstellen, was du gerade beschrieben hast, was ich für mindestens genauso beschissen halte.
Mhm, mh.
Wahrscheinlich sogar noch schlimmer, weil...
Es ist AfD-Regierung durch die Hintertür, ja.
Genau. Und die Leute kriegen es dann einfach nicht mit. Da kann man sich schön doof stellen.
Ja.
Da bleibt mehr für...
Und
mehr,
die AfD kann immer sagen, oh, die CDU war es, ja.
Genau, mehr Raum für Gerüchte, für Rumor. Ja, so ganz, ganz schlimm.
Und man würde halt damit sagen, ja, also es wäre eine Form von, wir machen sie politikfähig, wir machen sie gesellschaftsfähig.
Also gesellschaftsfähig sind sie sowieso schon. Da brauchen wir uns nichts mehr vormachen. So die letzte Mitte-Studie, wo ja immer wieder nur drüber gesprochen wurde, ja 30% irgendwie ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, aber ein rechtsextremes Weltbild, das nicht geschlossen ist, haben halt noch mehr. Wir haben ja die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sind einfach rechts, mindestens.
Ja.
So und damit sind die gesellschaftsfähig.
Jein, ja, es ist auf jeden Fall alles, was dazu führt, dass die AfD irgendein Amt bekommt, ist von Nachteil. Deswegen ist auch jedes Parlament, was meint, sie müssten auch, weil es ja nur fair wäre, der AfD auch einen Platz als Ausschussvorsitzenden zu geben oder einen Platz als stellvertretenden Parlamentspräsidenten oder sowas. All das ist ein Teufel. Dürfen wir nicht tun, weil es antrat.
Also wir haben die Stunde voll.
Ja. Also
wir bewegen uns ja auch im Kreis.
Um deine Frage nochmal zu beantworten, ich will es mir nicht vorstellen, dass es eine Regierung mit AfD-Beteiligung gibt. Ich will es mir nicht vorstellen, aber ausschließen tue ich es nicht.
Das ist ein Statement.
So, und das war jetzt ein sehr, sehr pessimistisches Ende dieser Folge, finde ich.
Nee. Nein, also wir können ja immer noch was machen. So, es ist jetzt erstmal die Europawahl und die ist natürlich auch sehr wichtig. Aber da dreht sich's noch nicht um Thüringen. Und bis dahin gibt's noch ein bisschen Zeit. Man kann auf der Welle der Demonstration auch als Linker so ein bisschen mitreiten. Und wir haben am Anfang drüber gesprochen, eine Gegenöffentlichkeit schaffen. In einer Zeit, wo man das Gefühl hat, man geht ums Ganze, braucht man sich um so Niggeligkeiten wie, das ist mir peinlich und ich habe Angst, Gegenrede zu bekommen, überhaupt keine Gedanken mehr machen. Jetzt geht's um richtig was. Mhm. Und schafft bitte, werdet Creator, schafft eure eigene Gegenöffentlichkeit. Macht auch einen Podcast, fangt an auf Blue Sky irgendwie was zu machen, brüllt eure Onkels an.
Oder geht einfach nur hauptsächlich erstmal wählen und wählt die Grünen, die Linken, notfalls auch noch die SPD, aber den ganzen Rechten abschauen bitte. Dann.
Macht ein bisschen YouTube, TikTok, sonst irgendwas. Es ist egal was. Die Stimme erheben.
Ja.
Dagegen sein, das kann man machen.
Laute werden!
So, und in der nächsten Folge sprechen wir dann übers Auswandern.
Nein. Aber boah, ihr habt so lange durchgehalten. Ich glaube, jetzt kommt dein Satz.
Ganz schnell noch ein Satz. Ne? Ich habe mich ja mit dem Auswandern beschäftigt und was ich machen würde und was fürs Auswandern notwendig ist. Und allein dadurch, dass ich jetzt weiß, was ich im Notfall machen könnte, stimmt mich das schon wieder ein bisschen ruhiger. Das ist gut für meine Psyche, sich damit einmal beschäftigt zu haben.
Das glaube ich.
Deswegen sage ich jetzt hier danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geist.
Bye, bye.
Bye.
Das war Linkes Gerede, der Podcast.
Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?